Schönen guten Morgen zusammen. Morgen. Ich habe für heute ein Thema vorbereitet, was mir sehr gut gefällt. Und diejenigen, die mich kennen, sagen, der ist ein Gemeinschaftsfreak. Ja? Also Freak Neudeutsch, besonders jemand, der richtig ganz hartnäckig dran ist und ihm Freude macht. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Als Einführungsvers möchte ich euch einladen, Römer Kapitel 12, Vers 15 aufzuschlagen. Römer 12, Vers 15. Da steht: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Ich hatte mir überlegt, also was wäre im Gegenteil? Also das Gegenteil von was dieser Vers auffordert. Also wenn jemand fröhlich ist und ich komme zu ihm und sage, ja, was findest du da so lustig oder was ist mit dir? Das tut nicht gut, ja. Und andersrum, wenn jemand weint und ich lache ihn aus, das funktioniert nicht, das geht gar nicht. Wir müssen einfach eines Sinnes untereinander sein. Gemeinschaft, was bedeutet Gemeinschaft, wenn wir an die Definition gehen? Also etwas zu teilen, also etwas gemeinsam zu haben oder etwas zu teilen. Und das kann ein so Objekt sein, man kann einfach die Zeit oder eine Idee, ein Gedanke, ein Ideal teilen. Das ist auch Gemeinschaft. Und es gibt bestimmte Worte, also auf Deutsch habe ich kein besseres Wort gefunden als Gemeinschaft, aber auf Englisch gibt es das Wort Fellowship und auf Rumänisch gibt es Partagie, ja, also etwas ganz innerlich zu teilen, also eine innerliche Gemeinschaft. Auf Deutsch, glaube ich, klingt auch gut eine brüderliche Eintracht, wenn die Brüder richtig die gleiche Besinnung haben und sich sehr wohlfühlen zusammen. Es gibt Leute in unserer Welt, die einfach alleine Tage und Wochen lang um die Welt gehen, also alleine reisen zu Fuß oder mit dem Flug oder wie auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Also wenn ich irgendwo bin und die Familie ist nicht dabei, dann funktioniert einfach nicht. Ein Bruder von mir aus Rumänien hat gesagt, ich fühle mich, also wörtlich übersetzt, wie der Sohn des Regens. Also ich habe keinen Sinn einfach. Ja, es ist sehr, sehr schön, aber wenn ich das nicht teilen kann, dann ist es schwierig. Also wenn ich eine Wanderung mache und ich bin ganz oben auf dem Berg, dann sage ich, ja, ich wünschte mir, meine Frau wäre hier. Ja, man möchte einfach mit jemandem einfach das teilen. Natürlich, also die Bedienung ist einfach, dass derjenigen Person auch Spaß macht. Also ich war zu einem Fahrtraining, also beruflich bedingt, nach Salzburg, also in Salzburg auf diesem Formel-1-Kreis. Und da mussten wir so ein Training machen. Ich hatte gedacht, ja, ich hätte gerne das mit meiner Frau geteilt. Aber sie mag gar nicht gerne, wenn ich so schnell fahre oder so. Und deshalb, derjenige muss einfach das auch mögen. Dann entsteht einfach die Gemeinschaft. Ich habe die Erfahrung gemacht mit unserer kleinen Tochter, die Julia. Sie weigert sich, etwas Neues zu kosten. Wenn sie ein neues Obst haben, zu Hause wir kaufen und es sieht komisch aus, dann ich esse, sie sieht, dass ich noch am Leben bleibe und ich gebe ihr weiter und ich sage, nein, das möchte ich nicht. Warum nicht? Die Gefahr ist zu groß, dass es nicht gut schmeckt. Ja, dann lieber lässt sie. Aber wenn sie nicht kostet, dann habe ich keine Gemeinschaft. Also allein zu essen, also stell mir vor, ich nehme mein Obst und meine Kinder sind da und ich esse einfach allein, dass sie sich nicht trauen zu kosten. Das ist keine Gemeinschaft. Ich möchte das teilen, deshalb bestehe ich darauf, dass die das kosten. Unsere Kirche hieß bis vor einigen Jahren nicht so, wie es heute heißt, sondern Gemeinschaft, glaube ich, war das Wort, Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Das heißt, diese Leute, die Siebenten-Tags-Adventisten, hatten etwas gemeinsam. Was ist das? Wenn jemand uns nicht kennt und nur der Titel hört, Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Was haben wir gemeinsam? Genau, wir glauben, dass der Ruhetag der biblische Tag ist, der siebte Tag. Und Adventisten, wir glauben, dass der Advent, die Wiederkunft Christi, bald so nahe ist. Ja, also das haben wir gemeinsam. Also jeder, der hier im Raum ist, vielleicht auch die Gäste, teilen natürlich auch dieser Gedanke. Wir haben das gemeinsam. Aber etwas, eine Gemeinschaft zu haben, heißt nicht nur eine Idee oder ein etwas Gutes, ein Objekt, sondern auch die Trauer zum Beispiel zu teilen. Und es gibt ein sehr interessantes Beispiel in der Bibel. Hiob Kapitel 2, Vers 11. Also Hiob Kapitel 2, Vers 11. Wir können die Bibel aufschlagen. Wir wissen, dass da passiert ist, denn Hiob ist einfach das Leben in weniger Sekunden einfach zugrunde gegangen. Er hat alles verloren. Und was passiert? Hiob 2, Vers 11. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas vom Teman, Bildad vom Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimmen und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde, wie viel? 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Also dieser Text zeigt ganz klar, man kann jemanden trösten, nicht unbedingt, wenn man auch redet. Ja? Man kann einfach in Schweigen, also 7, stellt euch mal vor, ein Freund von euch hat Probleme und man geht einfach dahin und sagt nichts und 7 Tage bleibt da und 7 Nächte auch. Das scheint am Augenblick nicht zu funktionieren, aber das ist sehr wertvoll, wenn man weiß, jemand ist da. Also mir passiert, wenn so eine Schwierigkeit kommt, dann rede ich mit der Frau am Telefon und es kommt so vor, dass wir für lange Zeit, etliche Sekunden, keiner was sagt. Aber ich weiß, der ist da und denkt an die gleiche Sache, die ich auch denke. Und das tut gut. Das ist auch eine Gemeinschaft. Es gab ein Beispiel, eigentlich eine Kindergeschichte. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber für diejenigen, die neu sind, sage ich dir noch mal ganz kurz. Ein Junge von einer Familie ging, also sprang einfach über den Zaun zu den Nachbarn und saß auf einer Bank mit dem Nachbar zusammen, ein etwa älterer Herr, und saß da für 2 Stunden und hat nichts gesagt. Und die Mutter wusste schon, der Nachbar hatte seine Frau verloren, hatte auch keine Kinder mehr und er war ganz allein. Und als der Junge zurückkommt, fragt die Mama, ja, was hast du bei dem Nachbarn gemacht? Und der Junge sagt, ich habe ihm geholfen beim Weinen. Er hat einfach nichts gesagt, er war einfach nur da, um mit ihm, um dass er weiß, der Junge ist da und das tut mir gut. Die Gemeinschaft erfordert vor allem etwas ganz Wichtiges. Was ist das? Geld? Nee, sondern was ist das? Was erfordert die Gemeinschaft an erster Stelle? Lauter? Zeit. Das ist es. Wie viel Zeit benötige ich für meine Lebensbereiche? Und ich habe die Lebensbereiche in Arbeit, Hobby, Familie und Gott oder Geistliches, das geistliche Leben geteilt. Wenn wir die 24 Stunden teilen, wir haben in der Regel 8 Stunden, die sind komplett ausgeschaltet, die kann man einfach zur Seite legen. Und da bleibt 8 Stunden für die Arbeit, vielleicht noch 2 Stunden für die Fahrt und also Hobby, Familie und Gott, dann bleiben einfach, die müssen einfach sich diese wenige Zeit teilen. Und wofür nutzen wir die Zeit? Der ganz große Gläubige sagt, ja, Gott ist auf meiner ersten Stelle. Ich würde sagen Amen, wenn es so ist. Aber wir vergessen sehr oft, diese Reihenfolge richtig zu setzen. Also in der Regel ist Arbeit, Hobby, Familie und Gott. Und natürlich hätte gerade andersrum sein müssen. Das heißt nicht, dass wir bei der Arbeit keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Ja? Aber im Prinzip, es geht, wie viel Zeit habe ich einfach am Tag für all diese Bereiche. Und zu dieser Zeit, es gibt auch eine Parabel, die auch sehr interessant ist. Man erzählt, dass ein Professor wollte einfach den Studenten beibringen, wie die Prioritäten in Sätzen gesetzt werden, die Prioritäten im Leben gesetzt werden sollen. Und er hat einfach ein großes Einmachglas und hat gefragt, ist dieser Glas ist leer, die haben alle bestätigt, ja, das ist leer. Und er hat große Steine und in dem Glas reingetan, so als nach dem anderen, bis das Glas voll war. Ja. Und er hat gefragt, ist das Glas voll? Und die Studenten haben gesagt, ja, es ist voll, es war richtig dann ganz voll. Und dann nimmt er Kieselsteine aus einem anderen Topf und tut einfach die Kieselsteine und schüttelt gut, dass die Kieselsteine durch die großen Steine gerutscht haben, bis das Glas richtig wieder voll war. Und hat gefragt, ja, ist es voll? Und die haben gesagt, ja, jetzt ist voll, jetzt ist richtig voll. Und dann nimmt Sand aus einem anderen Topf und schüttelt einfach Sand über diese ganze, so große Steine und Kieselsteine, schüttelt nochmal den Glas ganz gut, das Glas, und irgendwann wird auch mal voll. Ja? Und frage, jetzt ist aber voll, und ich sage, ja, jetzt ist aber richtig voll. Ja, und jetzt nimmt Wasser und schüttelt einfach über den Sand, bis einfach das Ganze gefüllt wird, und die Studenten müssen bestätigen, jetzt ist aber richtig voll. Und er fragt dann, wenn ich andersrum gemacht hätte, ja, wenn ich anstelle der großen Steine zuerst den Sand reingetan hätte, hätte ich noch Platz gehabt für die Kieselsteine oder für die großen Steine? Auf keinen Fall. Deshalb, das ist sehr wichtig mit den Prioritäten im Leben. Ich muss erstmal die Zeit allokieren, Zeit reservieren für die Sachen, die richtig wichtig sind, und die alle anderen haben Platz auch daneben. Ansonsten ist das ganze Leben dann umgekehrt und nicht gut. Gemeinschaft in der Familie. Also wir wissen schon, einige sagen, also Nicht-Christen, sagt, dass unser Ehepartner ist diese gute Person, die uns hilft, aus den Problemen rauszukommen, wo wir nicht gelangt hätten, wenn wir nicht verheiratet gewesen wären. Und das ist natürlich, manchmal klingt es so, aber die haben einfach übersehen, einfach wie viel Freude diese ganze Gemeinschaft bringt. 1. Mose 2, Vers 18, da steht in der Schrift, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Warum brauchen wir zwei, Mann und Frau? Ja, ich betone Mann und Frau, weil heutzutage ganz anders geworden ist. Ja, warum brauchen wir Mann und Frau? Ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, es kann nicht sein, dass beide gleichzeitig am Boden sind. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Man ist jemand richtig dann entmutigt, dann ist der andere da und ermutigt ihn. Und umgekehrt. Und das ist die große Wirkung, die sinnvollste Wirkung der Ehe. Dafür braucht man die Gemeinschaft. Es kann nicht sein, dass ich sage, ich bin verheiratet, ganz glücklich, und der Gesprächspartner fragt mich, ja, wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Ja, das war vor 20 Jahren bei der Hochzeit. Das funktioniert nicht. Ich brauche Gemeinschaft in der Ehe. Und auch wenn es ganz schief läuft, sagt die Schrift, gib uns Zuversicht. Da steht in 1. Korinther 7, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Also nicht nur im Lebensbereich ist diese Stärkung sehr wichtig, sondern auch in dem geistlichen Leben. Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, das ist aber etwas Besonderes. Wir haben Gemeinschaft mit dem Arbeitskollegen, wir fühlen uns gut, aber mit Menschen, die die gleichen großen Ideale teilen. Wir glauben an das ewige Leben und wir möchten einfach mit Jesus in der Ewigkeit leben. Und Zeit zu verbringen mit den Leuten, die die gleiche Besinnung haben, das tut sehr gut. Man fühlt sich gut. Wir haben auch Geschwister, mit denen wir einfach gerne Zeit verbringen. Und wir laden sie ein, die laden uns ein, wir sehen uns mal. Wir haben auch in Rumänien einige Geschwister. Und es ist sehr gut, das tut gut. Man geht einfach nicht zu schnell ins Bett in der Abend, weil wir denken, ja, wir haben ein paar Tage in dieser Gemeinschaft, also wollen wir ausnutzen. Und daher machen wir manchmal ein bisschen länger in der Nacht. Wir spüren dabei und wir lesen auch den Vers sehr oft aus Psalm 133. Und da steht ganz schön, es ist von David ein Wallfahrtslied. Sehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie die Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in die Ewigkeit. Ich glaube, jeder von uns hat gespürt, ja, mit diesen Menschen fühle ich mich sehr gut, ich möchte mit ihnen Zeit verbringen. Das ist kein Gesetz bei uns, es kann sein, dass vielleicht ja, mit einem gewissen Bruder oder Schwester gar nicht so ganz, sagen wir so, einsinnig ist, aber in der Regel hat jeder einfach Geschwister und Glaubensbrüder allgemein, mit denen einfach gerne zusammen ist. Und das ist auch sehr gut. Einmal erinnere ich mich, ich wurde eingeladen zu einem Wort am Sabbat und am Freitag davor, die haben gesagt, ja, wir möchten auch wieder Gemeinschaft haben, uns darüber freuen. Und ich habe gesagt, ja, ich muss aber ein bisschen einen Text vorbereiten, so eine Predigt. Nein, nein, du kommst mit uns. Und dann habe ich gesehen, also die Gemeinschaft hat zurückgeschlagen. Ich wollte was anderes unternehmen, dann konnte ich nicht. Aber in der Regel, es ist sehr gut einfach diese Zeit. Wir genießen diese Zeit. Und ich kann nur empfehlen, wir müssen einfach das Dialog, die Gemeinschaft suchen in unserer Gemeinde. Es gibt Gemeinschaft auch in der Mission. Und da steht Markus Kapitel 6, Vers 7. Ein Hinweis vom Herrn Jesus Christus. Und das ist sehr wichtig. Markus Kapitel 6, Vers 7. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, jeweils allein, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Ist nicht so. Warum nicht? Je 2 und 2, ja, steht da. Warum 2? Warum brauchen wir in der Mission 2? Ja, weil, also es ist allgemein bekannt, wenn man in der Mission Arbeiter ist, es gibt viele Enttäuschungen, ja. Also ich habe bis jetzt nicht gehört von einem Missionar, der ging einfach zur Tür, ein Gewonnener für Christus, zur anderen Tür, alle waren gewonnen. Das gibt's nicht, ja. Man muss viel Arbeit und Geduld üben. Wenn die 2 sind, dann stärken sich untereinander und ermutigen sich, wenn es schwer ist. Es gibt eine sehr interessante Erfahrung von einem Glaubensbruder von uns, der nennt sich Louis Passebois, ist ein Französer, vielleicht hat jemand gehört, Louis Passebois heißt er. Der war einer der ersten Adventisten in Frankreich. Also als der Andrews in Frankreich war, 1890, hat gepredigt und dieser Louis Passebois hat eine sehr interessante Geschichte. Er ging als Kind dahin. Er erzählt, also er hat, also einige haben ein Buch geschrieben über sein Leben, ist sehr wichtig, ist uninteressant zu lesen. Er hat einfach, da wo der Prediger gepredigt hat, mit Tomaten geworfen und so, und Gott hat einfach dann später zu seinem Herz gesprochen und dann ging einfach zu diesen Vorträgen. Und er wandert aus nach Amerika, macht das Studium in Battle Creek und wird Buchevangelist. Also zu Anfang des 20. Jahrhunderts geschieht das Ganze. Er hatte keine Englischkenntnisse. Er sprach also als Französer. Habt ihr im Französer gehört, wenn ihr Englisch spricht? Also das ist furchtbar. Ja, und er konnte nicht mal die Worte und so. Und er wollte einfach Buchevangelist werden. Und beim Buchevangelist muss man vor allem reden. Also es geht nicht nur, dass man zeigt so eine Preisliste, pass auf das, okay, das funktioniert nicht. Ja? Und er hat gesagt, ich möchte aber das machen und hat ein einziger Missionar, ein Amerikaner, gefunden, den akzeptiert hat, mit jemandem zu, also Buchevangelisation zu machen, der kein Englisch, also Englisch nicht richtig kannte. Und das war der Hugh Hill. Beide junge Leute, also unter 20 Jahre, und sie gingen zu einem Ort und die haben gesagt, ja, wir spüren einfach, dass Gott uns diesen Auftrag gegeben hat, wir müssen das erfüllen. Und 3 Wochen lang gehen die einfach ohne Erfolg von Tür zu Tür und passiert nichts und die waren verzweifelt. Das Geld für Unterkunft war alle, die hatten kein Geld für Essen und nichts. Und sie schliefen dann zuletzt in den Wald, weil es gab keinen Platz für sie nirgendwo, die hatten auch kein Geld. Und die beten und die sagen, Gott, was ist eigentlich jetzt los? Wir wollten einfach für dich, also dein Werk tun und das ist, wo wir gelandet sind. Es geht nicht weiter. Was sollen wir machen? Und der Louis hat gesagt, der Französer, ja, ich kann nicht mehr, ich muss einfach zu dieser Farm, da gab es so einen Bauernhof, so einen Ranch in der Weite. Ich muss dahin gehen und ich muss einfach sagen, wir sind verzweifelt. Ja, wir sind hungrig und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und er ging dahin und hat gebeten, ich bin durstig, ich möchte mein Glas Wasser bieten. Und er hat es getrunken und die Frau hat gesagt, ja, was ist mit dir? Und er hat erzählt, ja, wir möchten Gottes Wort verkündigen und so und es ist gerade so schlecht, wir sind hungrig und Dann kommt, sagt die Frau, und isst ein paar Kuchen und hat ihm was angeboten. Und er war so hungrig, seit drei Tagen nicht mehr gegessen und hat angefangen, den Kuchen zu essen. Und dann denkt er plötzlich, aber der Hugh, der wartet in der Wald, dass ich zurückkomme und ich ihm was sage. Und er hat gesagt, es tut mir leid, ich muss aber schnell weg und ich komme in 10 Minuten zurück. Ich habe meinen Freund, er denkt bestimmt an mich, was ich tue, und ich möchte mit ihm diese Gemeinschaft haben. Und der Louis holt den Hugh Hill und die essen zusammen und erzählen, dass die einfach Gottes Werk sind, also involviert sind. Und es war sehr interessant, die Geschichte. Also diese Familie, Nichtgläubige, sagen, wie kann es sein, dass jemand so sich so über, wie soll ich sagen, genau, so, sich so einsetzt, Dankeschön, für Gott. Also das gibt's nicht, das muss was dran sein. Und in dem Buch steht weiter, später ist diese Familie zu Christus gekommen und die hat einfach eine Vortragsreihe besucht, wo dieser Louis inzwischen hat Englisch gelernt, gepredigt hat. Und die waren sehr froh. Was für eine tolle Gemeinschaft. Das waren die Menschen, die mir damals ein Glas Wasser und einen Kuchen gegeben haben. Die haben natürlich auch Geld bekommen von der Familie. Die haben gesagt, die sind richtig sehr seelische und sehr, sag mal so, fleißige Jungs für Gott. Und ich hatte überlegt, er hätte einfach alleine den Kuchen essen können und dann ging weg und sagte, Hugh, Pech gehabt, also ich habe Kuchen gekriegt, aber ja, leider, du warst nicht da, jetzt müsste man nochmal versuchen woanders. Das gibt's nicht. Und ich denke, der Louis hat richtig gut gemacht, ja. Er konnte und wollte diese Gemeinschaft haben und das war ein Segen für ihn. Es gibt aber in der Mission, man teilt nicht die Segnungen, sondern auch das Gegenteil. Und das sind die Bedrängnisse und die Schmähungen. Hebräer 10, Vers 33. Da sagt die Heilige Schrift, gedenkt aber den früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Und auch in diesen Bedrängnissen werden wir, und wir haben auch manchmal Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Wie ist mit der Gemeinschaft, die, sagen wir mal so, in der Welt gepriesen wird? Wir haben neulich, also seit ein paar Jahren, über eine neue Plattform gehört, das nennt sich Facebook. Ja? Ich glaube, es ist keiner, der nicht gehört hat von Facebook. Ja? Die Menschen haben das Gefühl, ja, da habe ich Gemeinschaft mit Hunderten von Freunden. Hunderten, also, und wenn jemand hat, gibt so eine, am Anfang der Liste der Freunden, der Freunde steht, ja, 278 Freunde. Oh, ich habe so viele Freunde. Ja, und was, wie hat man die Gemeinschaft? Man macht ein Foto von dem Papagei mit dem Handy, tut auf Facebook und die Freunde sagen immer so mit der Hand, so, gefällt mir. Ist das eine tolle Gemeinschaft, oder? Die Gemeinschaft ist, wenn jemand sich von Angesicht zu Angesicht sieht und die Zeit teilt. Und man hat einfach Zeit füreinander. Warum gibt es, wenn jemand ins Gefängnis gelangt, dann gibt es einfach, die höchste Strafe ist Isolation. Warum? Gibt es so eine Zelle? Also ich weiß von meiner Frau, also in der Klinik, jeder möchte einfach so eine Isolation haben, weil, ich meine für kürze Zeit natürlich, ja, weil der andere schnarcht und ich kann mich nicht erholen und so. Im Gefängnis ist es total anders. Isolation ist eine der höchsten Strafe. Wenn jemand allein in der Zelle sitzen muss, jahrelang, warum ist das so schlimm? Weil auch die bösesten Menschen möchten einfach Gemeinschaft haben, etwas teilen, mit jemandem reden. Ja, Gemeinschaft. Und ich frage euch, es gibt unter uns Menschen, die bevorzugen, alleine zu sein. Ja, es gibt es schon, auch unter den Glaubensgeschwistern. Und ich denke persönlich, ja, also kann auch nicht unbedingt stimmen, dass das gewisse Gründe hat. Dass vielleicht in der Kindheit was passiert ist und vielleicht menschenscheu ist oder irgendwas schiefgelaufen ist. Aber dieser Typ, ja, von Menschen gibt es heutzutage vielleicht, aber im Himmel später wird nicht mehr geben. Also es gibt nicht, ja, ich bin so ein einsamer Typ, Gott gibt mir so einen Planet, dann habe ich so eine Hütte da und ich bleibe 100 Millionen Jahre allein. Das gibt's nicht. Also im Himmel wird Gemeinschaft geben. Ja, die Menschen werden sich freuen. Und es gibt, ich sage euch was, es gibt eine Gemeinschaft zwischen den Generationen. Und das sind, wenn die Enkel oder die Kinder oder Jugendliche mit den Eltern zusammenkommen. Es gibt schon Gelegenheiten. Und ich sage euch was, da entsteht ein Ungleichgewicht. Warum? Die Älteren tendieren einfach den Jüngeren alles zu erzählen. Ja, und dann in 48 hat so das und das passiert und so. Und die erzählen, weil sie sehr viel Erfahrung haben, Lebenserfahrung. Und die Jugendlichen, die hören zu und irgendwann mal sagen, okay, gut, dann das nächste Mal höre ich dich wieder. Ja? Und was nicht gut ist, und das ist auch eine warme Empfehlung, man sollte versuchen, einfach auch die jüngere Generation zu hören. Ja, die hat auch seine Erfahrungen und so, also ihre Erfahrungen. Und es ist wichtig, wenn jemand gerne etwas erzählt von den eigenen Erfahrungen, auch bereit zu sein, mitzuhören. Ja, also zu hören, wenn der andere etwas erzählt. Und da entsteht einfach so eine wahre Gemeinschaft. Ich möchte einfach von seinen Erfahrungen lernen und die Älteren, ich möchte einfach von seiner Dynamik, von dem schnellen Geist da was mitbekommen. Wer denkt, dass die ganze Wahrheit hat und kann keine Ratschläge bekommen, der ist nicht auf dem guten Weg. Da steht in Sprüche 11, Vers 14, wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Das heißt, wenn jemand sagt, ich brauche keine Gemeinschaft, wenn mir schlecht geht, ich löse meine Probleme allein, darf keiner darüber erfahren, vielleicht mag eine Zeit lang funktionieren, aber auf Dauer geht nicht gut. Irgendwann mal tut man einen Fehler, was man nicht getan hätte, wenn man Rat von den anderen sich geholt hätte. Hebräer 10, Vers 23, da sagt die Heilige Schrift, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Die Gemeinschaft, um den anderen zu guten Werke anzureiten und zu Liebe, das ist auch sehr wichtig. Gibt es Leute, die sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, da mögen mich die Geschwister nicht. Ich möchte keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Gibt schon, oder? Ja, und da ist ein großes Problem, die gelöst werden muss. Es kann nicht sein. Ich habe auch von Geschwistern gehört, die gesagt haben, ja, ich mache meinen Sabbat zu Hause. Und ich sage, vielleicht kann schon sein, einmal bin ich sowas von müde, ich kann einfach nicht in die Gemeinde kommen. Wenn einmal im Jahr passiert, dann ist man entschuldigt. Aber wenn auf Dauer das tut, das ist sehr schlecht für das geistliche Leben. Ja? Also, weil, wenn mir diese Gemeinschaft fehlt, dann ist mein geistliches Leben sehr stark beeinträchtigt. Steht Hebräer 10, verlasst nicht unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das sagt die Schrift. 2. Petrus, Kapitel 1, da steht in der Schrift auch eine interessante Art von Gemeinschaft, ein Anteil haben und wir lesen, worum es geht. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch, jetzt kommt, Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der vergeblichen Begierde in der Welt. Anteil haben an der göttlichen Natur. Das ist aber was ganz Besonderes. Ich möchte auf dem Weg der Heiligkeit gehen und mein Bruder, meine Schwester möchte auch. Wir können uns ermahnen und ermutigen, weiterzumachen. Wie wird es, wenn wir im Reich Gottes eine Gemeinschaft haben werden mit unseren Glaubensschwestern? Also wenn wir uns jetzt treffen auf dieser Welt und wir freuen uns, wie wir das, wenn wir am Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Da steht in Matthäus Kapitel 8, Vers 10, das gefällt mir sehr. Der Schwerpunkt des Textes liegt woanders und ich möchte auf einem, sagen wir mal so, Nebensatz der Schwerpunkt setzen, diesmal Matthäus Kapitel 8, Vers 10. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solche Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Ja, und jetzt lassen wir einfach die Hauptidee vom Text erstmal zur Seite und ich lege den Schwerpunkt: zu Tisch sitzen im Himmelreich mit all diesen Menschen. Wird nicht interessant sein, mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben und vor allem mit dem Herrn Jesus Christus. Also ich denke mir, wenn es passiert, dass eine hochrangige Person durch einen Zufall oder wie auch immer einfach neben uns sitzt am Tisch, dann sind wir, ja, wir fühlen uns geehrt. Oder, ja, so. Aber wenn ich der Daniel sitzt neben mir rechts und der Abraham sitzt zu meinem Linken und vorne sehe ich den Herr Jesus, also im Reich Gottes, wie wird das sein? Also ist das nicht eine tolle Gemeinschaft? Also ich glaube, toll ist nicht das passende Wort. Das ist unbeschreiblich, unbeschreibbar. Gemeinschaft mit Gott. Ein Sänger hat eines Tages, Musiksänger, hat ein goldenes Telefon, so ein Telefongerät bekommen und hat gesagt, also der Geber hat gesagt, ja, ich habe ein Telefon, ich habe gehört, man kann damit mit Gott sprechen, es war natürlich eine Parabel, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll, vielleicht hilft dir das. Und ich hatte überlegt, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Gott zu sprechen, was würde ich ihm sagen? Wir wissen schon, ja, Gott, wir bitten dich für unsere Krankheit, wir bitten dich für unsere Kinder und wir danken dir für das und das. Aber nachdem das zu Ende ist, was habe ich dem lieben Gott zu sagen? Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? Sonst, als ich was anfordere oder mich bedanke, das ist auch gut. Aber wie kann ich Zeit mit Gott verbringen? Was würde ich ihm sagen? Und das ist eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Was würde ich sagen einfach an dieser Stelle, wenn ich mit Gott reden könnte direkt? Vielleicht, viele von uns sind einfach ein bisschen, ja, die denken, das ist kompliziert. Gut, ich sage, was ich falsch gemacht habe, ich möchte, dass ihr mir hilft in meinen Problemen, aber dann, wenn alles das schon besprochen ist und vergeben ist und was auch immer, was bleibt dann? Warum möchte ich Zeit mit Gott verbringen? Wenn ich jetzt keine Zeit mit Gott verbringen möchte, warum strebe ich an, dass ich im Himmel werde? Ein interessantes Beispiel steht in Lukas Kapitel 5, Vers 8. Ich möchte nur einen Auszug davon vorlesen. Das ist der Fischzug des Petrus. Und als Simon Petrus sah, Vers 8, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Vielleicht hindert uns das, mit Gott eine schöne Gemeinschaft zu haben. 1. Korinther 1, Vers 9, da steht: Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unser Herrn. Gemeinschaft mit Vater, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist, was wir hier auf Erde erleben können und im geistlichen Sinne und im direkten Sinne werden wir im Reich Gottes natürlich auch erleben. Hebräer Kapitel 6, Vers 4, da geht es um Folgendes. Ich lese: Ihr wart einmal erleuchtet worden und habt geschmeckt die himmlische Gabe und habt Anteil bekommen am Heiligen Geist und habt geschmeckt das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Dieser Text gefällt mir sehr. Anteil bekommen am Heiligen Geist und hat geschmeckt das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Ich komme langsam zum Schluss. mit einer Gemeinschaft, der der Apostel Johannes erlebt hat. Und zwar, er war mit Jesus diese Jahre auf der Erde und den hat Jesus am meisten geliebt, das wissen wir. Und die Jahre vergehen, Jahre, Jahrzehnte, die Apostel werden nach und nach umgebracht wegen des Glaubens. Und er bleibt allein derjenige, der mit Jesus Zeit verbracht hat. Und zum Ende seines Lebens zeigt sich der Herr Jesus in all seiner Herrlichkeit dem Johannes und hat Gemeinschaft mit ihm. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an dem Bedrängnis und am Reich und an der Geduld Jesus. Ja, bitte beachtet, also nicht, wir lesen nicht nur schnell, sondern da steht Mitgenosse, also Gemeinschaft habende, an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld Jesus. War auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesu. Er war nicht freiwillig, er hat keinen Urlaub da gemacht. Er war wegen dieser Sachen hier. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, und da sind alle Gemeinden benannt. Und ich wandte mich, um zu sehen nach der Stimme, die mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich einen sieben goldenen Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan wie mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Er hat da Jesus Christus gesehen und Jesus hat eine Gemeinschaft mit ihm gehabt und hat ihm einfach die Offenbarung dann mitgeteilt. Ich bin sehr dankbar, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt, diese Gemeinschaft zu haben, mit unseren Glaubensgeschwistern, aber auch mit allen Menschen, mit unseren Arbeitskollegen, aber auch vor allem im Reich Gottes, die Gemeinschaft mit allen Erlösten und mit Herr Jesus Christus. Philipper 1, Vers 3, damit möchte ich schließen. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Amen.